Es geht um den Cum-Ex-Skandal, den wohl größten Steuerskandal in der Geschichte der Bundesrepublik.
Damit ließen sich Investoren Kapitalertragssteuern auf Aktiendividenden erstatten, die gar nicht gezahlt worden waren.
Wir waren blutrünstige Füchse, die in den Hühnerstall gegangen sind.
Es geht um schwere Steuerhinterziehung, auch um gemeinschaftlichen schweren Bandenbetrug.
Es ging nicht mehr um die nächste Million. Es ging um den Thrill. Es ging um den Thrill. Es ging um den Thrill.
Es war ein kometenhafter Aufstieg des Steueranwalts Benjamin Frey. Das ist nicht sein richtiger Name. Aus juristischen Gründen nennen wir ihn hier so. Und dies ist die dritte Folge zu seiner verhängnisvollen Beziehung zu seinem Ziehvater. Der Ziehvater heißt Hanno Berger und sitzt derzeit gleich auf zwei Anklagebänken. Montags und dienstags in der Regel im Landgericht in Bonn und in der zweiten Wochenhälfte in Wiesbaden. Berger war einmal Finanzbeamter, später Staranwalt in Frankfurt. Dort traf er 2003 auf Frey, frisch von der Uni. Ihr erster Kontakt war ruppig. Dann lernten die beiden sich schätzen. Berger nahm Frey unter seine Fittiche und verhalf ihm zu einer unglaublich lukrativen Position. Mit 35 Jahren verdiente Frey bereits 1 Million Euro. Viel davon war den sogenannten Cum-Ex-Geschäften geschuldet, also Geschäften auf Kosten der Steuerzahler. Frey störte das nicht. Cum-Ex habe ihn korrumpiert, sagt der Steueranwalt. Es sei nach einer Weile gar nicht mehr ums Geld gegangen, sondern um den Thrill, den Rausch des Geschäfts. Aufregend waren auch andere Details, Erpressungen zum Beispiel und Kunden, die mit Gewalt drohten. Der Beziehung zwischen Frey und Berger tat dies keinen Abbruch. Trotzdem kam es dann zum Bruch. Und genau das ist die Geschichte, die wir Ihnen heute erzählen möchten. Bei mir sind unser Investigativchef Sönke Iversen und Volker Vootsmeier, ebenfalls aus dem Investigativteam. Beide kennen Berger und Frey seit vielen Jahren. Sönke besuchte Berger einst in seinem Fluchtort in der Schweiz. Gemeinsam trafen wir Berger und Frey in diesem Monat schon vor Gericht. Und schon am 24. Oktober, also am Tag nach der Erstausstrahlung dieser Folge von Handelsblatt Crime, sollen sich die beiden im Landgericht in Bonn erneut gegenüberstehen. Berger als Angeklagter und Frey als der Kronzeuge. In diesem Podcast sprechen wir alle 2 Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Dies ist eine weitere Folge zu Deutschlands größtem Steuerskandal, Cum-Ex. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Volker, hallo Sönke. Es ist langsam Herbst draußen geworden und wir sitzen wieder im Studio. Ich freue mich.
Hallo Ina.
Hallo Ina.
Ja, lass uns vielleicht einen kleinen Rückblick machen für die, die die letzten 2 Folgen oder auch vielleicht die letzte Folge nicht konkret vor Augen oder im Ohr haben. Da waren wir stehen geblieben. Kurz vor der Zeit, als Berger und Frey sich selbstständig machten, lass uns nochmal darüber sprechen, was hat Sie genau dazu bewogen? Denn eigentlich ging es Ihnen ja bei der US-Kanzlei, bei der Sie damals gearbeitet haben, ganz gut.
Ja, auf jeden Fall in den ersten Jahren. Und Berger war ja sozusagen gesamtverantwortlich für das deutsche Geschäft dieser US-Kanzlei. Am Anfang Dewey Ballantyne, dann Dewey und LeBoeuf. Und der hat sein Team sehr schnell hochgezogen. Am Anfang waren es 7 Anwälte, später waren es dann 150 Anwälte, nicht nur Steueranwälte, auch Gesellschaftsrechtler, Aufsichtsrechtler. Und es war eigentlich sehr erfolgreich. Vor Gericht hat Berger dann ausgesagt, dass er da sehr viele Freiräume hatte auch in dieser US-Kanzlei. Und dieses Thema Steuergestaltung hat er dann halt getrieben und auch noch viel mehr gemacht als in dieser Vorgängerkanzlei. Also er hat ja ursprünglich bei Sherman und Sterling gearbeitet. Und von einem Richter in Hessen hat er einmal gehört, dass er, also Berger, die Gerichte ja ziemlich auf Trab hält mit seinen Steuergestaltungen.
Mhm. Und das ist jetzt aber was, was er durchaus als positiv empfindet. Da ist sehr stolz drauf, Sönke.
Ja, sehr stolz. Das hat man da gemerkt im Gerichtssaal. War in seinem Element. konnte seine Leistung darstellen. Also eigentlich sollte er geständig werden und ein Geständnis ablegen, aber stattdessen hat er erstmal sein Leben erzählt, seine Leistung dargestellt, sein Team gelobt. Und dieses Team würden wir uns natürlich auch gerne nochmal vornehmen, denn die sind ja nicht verschwunden, dadurch, dass Berger jetzt vor Gericht kommt. Und diese Frage, wo sind die eigentlich alle hin, diejenigen tollen Anwälte, die damals mit Berger Cum-Ex machten, der würden wir auch gern mal nachgehen. Aber jetzt, also wenn wir uns fragen, wie ging es direkt nach dieser...
Ist das eigentlich als Warnung für die Betreffenden zu verstehen?
Oh, wir stellen ja immer nur da, was passiert. Wir verfolgen ja keinen, wir untersuchen ja nur.
Ja, das sehe ich auch so. Sehr gut.
Ja, also wenn wir uns jetzt fragen, was passiert denn dann eigentlich nach dieser Karriere bei der US-Kanzlei? Berger hat erzählt, dass diese Kanzlei damals ganze 4 Stockwerke in dem Skyper-Hochhaus in Frankfurt gemietet hat. Und das sei sehr teuer gewesen.
Okay, was heißt teuer? Genau, also ich meine teuer aus unserer Perspektive oder teuer aus Bergers damaligen Perspektive?
Ja, Berger wollte ja im Grunde nur das Beste vom Besten. Und das hat sich natürlich auch wieder gespiegelt. Am Anfang ist er noch relativ bescheiden einquartiert worden in der Welle. Das ist eigentlich auch eine gute Bürolage, aber das war ihm nicht gut genug. Und er hatte natürlich auch gefordert von dieser US-Kanzlei, dass man ihm ein besseres Quartier besorgt. Und ja, Sönke hat es gerade schon beschrieben, Skyper ist wirklich 1A-Lage, also das Beste, was man da halt so kriegen kann. Das war ganz modern. Ich habe ihn ja auch selbst schon ein paar Mal da besucht. Und es war wirklich alles vom allerfeinsten, Büroausstattung, die Schreibtische, Videokonferenzanlage, ne? Das hatte Militärstandard und da wollte natürlich zeigen, wer er ist und da war ihm das Beste nur gut genug.
Mhm. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das hat er bei sich zu Hause auch gemacht, dass er durchaus sehr viel Geld auch für Inneneinrichtungen ausgegeben hat. Jetzt muss man sagen, ein schönes Büro ist die eine Sache, aber wenn er alleine da ist, ist es natürlich auch nicht so schön. Hat dann doch wahrscheinlich auch die besten Leute damals aus der Kanzlei mitgenommen, oder nicht? Oder wie hat er dann sonst weitergemacht?
Ja, das war ja dann die Zeit, wo er dann diese US-Kanzlei, Dieu Leboeuf, die hat dann Probleme bekommen. Also die waren sehr expansiv unterwegs. Die haben sehr teure Anwälte eingekauft, haben sich dann übernommen. Und das ist dann tatsächlich dazu gekommen, dass diese Kanzlei insolvent gegangen ist. Aber Berger hatte das vorher schon gespürt und hat sich dann vor der Insolvenz selbstständig gemacht. Eben mit seinem Ziehsohn und mit seinem Team. Und da gab es halt diesen Spin-off, so nennt man das in der Kanzleiwelt. Und die haben sozusagen sich abgespalten und dann ihr eigenes Ding gemacht. Ne? Das war dann aber auch relativ schnell schon wieder eine große Truppe, 20 Leute, die sich da zusammengetan haben. Und die sind dann auch im Skyper geblieben.
Und jetzt mal ganz konkret, wie genau ging es dann mit den Cum-Ex-Geschäften weiter?
Ja, das war so die Endphase der Cum-Ex-Geschäfte. Also wir haben ja gehört, das fing bei Berger so 2005 an, 2006, 2007. Er hat es eigentlich immer gesteigert, ne? Und die Gesetzesänderungen oder die BMF-Schreiben, die da kamen, ne, die waren ja eigentlich als Bremse gedacht. Aber also der Freie zum Beispiel hat sie als Brandbeschleuniger bezeichnet. Und es war auch tatsächlich so, dass sie es immer weiter gesteigert haben. Ne? Und im Jahr 2011 gab es nochmal eine Steigerung. Da haben sie mit US-Pensionsfonds gearbeitet und im Grunde auch wieder dieses Cum-Ex-Geschäft umgesetzt, dann aber in der eigenen Kanzlei. Ne? Und da waren natürlich die richtigen Spezialisten zusammen immer noch und die haben dieses Spiel dann auf die Spitze getrieben.
Ja, auf die Spitze getrieben, auch deshalb, weil man ja der Meinung war, das war ein Wundergeschäft. Ne? Das war ein Geschäft, das nicht schief gehen konnte. Also bei Cum-Ex wurden ja Aktien gehandelt, im Kreis gehandelt und da ging es auch nicht darum, welche Aktien. Also ob das jetzt Siemens oder Munich Re oder BMW oder Daimler war völlig egal. Jeder Handel für sich war wieder abgesichert durch, also Hedging nannte man das. Das heißt, es konnte, also die Kursrisiken wurden sozusagen ausgeschlossen, sodass die Geschäfte im Grunde gar keinen Sinn machen konnten. Es sei denn, man hatte im Sinn, dabei die Kapitalertragssteuern sich doppelt erstatten zu lassen. Und das machte dann natürlich einen Riesengewinn aus. Und Berger hat den Investoren dann auch gesagt, hier kann nichts schiefgehen, das ist super sicher. Wenn es schief geht, dann müsste die BRD pleite gehen. Mhm. So hat er das den Investoren verkauft.
Okay, also das sind etwas große Versprechen, möchte man sagen. Aber es gibt ja durchaus viele Investoren, die auf sowas vertrauen und das auch sehr gerne hören. Generell muss man aber ja sagen, Sönke, dass Berger ja schon auch ein Sicherheits Fan war. Der war sehr auf Sicherheit bedacht. Und genau deshalb hatte er auch ein Notizbuch auf seinem Nachttisch liegen, wenn ich das richtig gehört habe.
Ja, das haben wir aus den Schilderungen von dem Herrn Frey mal gehört. Der Berger hatte tatsächlich also ein Notizbüchlein neben seinem Bett, denn wenn er nachts mal aufwachte oder eine zündende Idee hatte, ob jetzt im Wachtraum oder im Schlaftraum, dann wollte er die immer gleich aufschreiben können, um sie den nächsten Tag in seiner Kanzlei zu präsentieren. Also ja, das Sicherheitsbedürfnis ist richtig. Berger hatte halt immer Angst, dass er das vergisst und dass so eine tolle Idee verloren geht. Und das wollte er nicht.
Ist ja durchaus auch tatsächlich was, wozu geraten wird, ne? wenn man nicht schlafen kann nachts, dass man sich die Sachen einfach aufschreibt. Da hat Berger auf jeden Fall sofort offenbar zugegriffen bei dem Vorschlag. Wie war er denn eigentlich sonst so zu diesem Zeitpunkt? War das jetzt immer noch so ein Ziehvater-Verhältnis zwischen Berger und Frey, was wir ja schon auch in den letzten Folgen schon mal thematisiert hatten, was ein Stück weit auch gewachsen ist? Oder waren die mittlerweile gleichberechtigt?
Also der Frey, der hat sich schon sozusagen, der ist gewachsen so mit der Zeit, ne? Also der war ja auch ein hervorragender Jurist und insofern hat er sich dem Berger schon angenähert. Und finanziell war das auch 50-50, muss man sagen, so in der Regel, nach dem, was wir gehört haben. Aber Berger war natürlich immer noch Berger, so das Alpha-Tier. Und der Altersabstand war natürlich auch immer noch 20 Jahre. Und die Erfahrung und dieses Gewicht, was er mitgebracht hat, also jetzt nicht nur sozusagen im bildlichen Sinne, sondern auch von dem, was er ausmacht, dann, wie er auftrat. Und er hat die Richtung vorgegeben. Und wenn jemand gekommen ist und ihm widersprochen hat und ihm hat das nicht gefallen, dann hat er auch schon mal auf den Tisch gehauen und ist explodiert. Ne? Dann ist er aus der Haut gefahren und hat ununterbrochen geredet und die Leute teilweise vielleicht auch niedergemacht, so, ne? So wie Frey das geschildert hat. Und manchmal hat er wirklich Monologe gehalten, die über eine ganze Stunde andauerten. Und damit hat er wirklich die Leute dann auch platt gemacht, sozusagen im bildlichen Sinne gesprochen.
Also man könnte sagen, dass Berger durchaus wusste, wie Showbiz ging in dem Sinne. Und ich meine jetzt tatsächlich die Show fürs Business. Denn er hatte ja wirklich viele reiche Leute in seinem Klientel. Er hat sie beraten. Wir haben ein paar schon mal aufgezählt in der Vergangenheit. Da waren zum Beispiel Olearius natürlich, aber auch Pfleiderer, Roth, Klaus-Peter Schulenberg von Eventim. Das sind so Namen, die wir auch immer schon ein paar Mal genannt hatten. Und das waren und sind nach wie vor ja schon dann auch große Namen der deutschen Wirtschaftsgeschichte, möchte man sagen, oder der deutschen Wirtschaft. Und alle haben Berger geglaubt, dass er diese Wunderrenditen erwirtschaften konnte.
Ja, das ist natürlich jetzt, das ist ein heikles Feld, auf das wir mit dieser Frage kommen oder mit dieser Feststellung, dass ganz gestandene Unternehmer diese Wunderrenditenversprechung geglaubt haben oder geglaubt haben wollen. Also wenn wir mal den Schulenberg nehmen, also den Chef von oder Gründer von Eventim, der hat sehr viel Geld in diese Cum-Ex-Geschäfte gesteckt, die ihm Herr Berger anrät. Und der Frey hat 2019 im ersten Prozess auch ausgesagt, dass der Schulenberg ganz genau wusste, was das für Geschäfte sind und dass die Gewinne aus diesen Geschäften eben aus der Steuerkasse kamen. Und dann habe ich halt den Schulenberg angerufen und gefragt, wie war das? Und der hat dann das Gegenteil beteuert. Und das haben wir mal nachsprechen lassen, die Aussage von Herrn Schulenberg.
Ich kann beweisen, dass wir es nicht wussten. Wir haben explizite Fragen gestellt und die wurden uns explizit beantwortet. Es waren keine Cum-Ex-Geschäfte. Den Begriff Cum-Ex habe ich erst Jahre später zum ersten Mal gehört. Herr Berger hat uns mit einer unglaublichen Frechheit belogen.
Ja, so sagt das also der Herr Schulenberg. Frey hat im Gerichtssaal dagegen ganz genau seine Erinnerung geschildert, nämlich dass Berger dem Schulenberg die Strategie im Einzelnen, ganz im Detail dargelegt hätte. Und Schulenberg sei seiner Wahrnehmung auch ein sehr erfahrener und versierter Geschäftsmann gewesen, ist heute auch immer noch. Und als ein versierter Geschäftsmann hätte er sich halt auch die Einzelheiten dieser Geschäfte erklären lassen, weil es halt um wirklich Millioneninvestitionen ging. Und wenn er sie nicht verstanden hatte, dann hat er sich halt seine eigenen Fachleute geholt und dazu geholt. Und ist das alles durchgegangen. Und der Frey hat dann auch nochmal erzählt, dass im Nachgang zu einem von diesen verschiedenen Investments es einen heftigen Streit gegeben hätte zwischen ihm, also Schulenberg, und dem Herrn Dr. Berger, wie er Frey ihn immer nennt. Und Schulenberg hatte also seine eigenen Leute nachrechnen lassen, was in diesem bestimmten Fall zu verdienen war, in dem einen Cum-Ex-Geschäft. Und dann meinte er, er hätte zu wenig bekommen. Und Schulenberg hätte dann auch den Berger unter Druck gesetzt, um ein Top-Up, so nennen die das, obendrauf zu bekommen, also einen Schlag obendrauf. Und den hätte er dann auch bekommen am Ende.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Ja, das ist ja jetzt auch nicht der einzige und erste Fall, von dem wir hören, wo ein Investor so reagiert hat, weil er gehört hat, dass eben eine höhere Rendite zu erzielen ist. Und da gab es ja diesen Erpressungsfall, über den wir auch berichtet haben. Aber wir müssen natürlich an der Stelle auch sagen, dass wir jetzt gar nicht beweisen können, wer von beiden recht hatte, ob jetzt diese Version von Herrn Schulenberg richtig ist oder die Version von Herrn Frey. Na, aber wir wissen, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt, auch gegen Herrn Schulenberg, und es gibt einen Anfangsverdacht. Und wir wissen auch, dass die Staatsanwaltschaft da durchaus unterscheidet zwischen solchen Personen, die gutgläubig waren, und solchen, die bösgläubig waren. Also ganz allgemein gesprochen. Also die bösgläubigen Investoren, die wussten, wie das funktioniert. Und deshalb ermittelt die Staatsanwaltschaft auch gegen diese Person. Die gutgläubigen Investoren, die kommen dann sozusagen gut aus der Sache raus. Die haben teilweise auch viel Geld damit verdient, wie zum Beispiel der Herr Müller. Aber gegen die wird nicht ermittelt.
Dabei sagt man doch im Volksmund normalerweise, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber in dem Fall scheint das ja dann doch so zu sein. Lass uns noch mal ganz kurz in einen Ausschnitt von einem Interview mit Frey reinhören, das er mit den Kollegen von Korrektiv geführt hat. Er hat es, da geht es jetzt nicht explizit um Schulenberg, aber eben genau um die Frage, was darf man einem Investor an Wissen zutrauen?
Stellen Sie sich einen Anleger vor, der wirklich Anfang eines Jahres, greifen wir mal 2010 heraus, 50 Millionen Euro auf den Tisch legt und erwartet innerhalb von 3 Monaten, 90 Tagen, 15% Rendite darauf. Das sind alleine 7,5 Millionen Euro, wenn ich richtig gerechnet habe, innerhalb von 90 Tagen. Wenn man das annualisiert, wenn man das hochrechnet auf das Jahr, dann wären das 60%. Deswegen würden Sie mir die Tür zuschlagen vor der Nase. Wenn ich Ihnen sagen würde, ich kann Ihnen 60% in einem Jahr verschaffen, dann ist das unseriös. In der Sphäre, um das nochmal zu verdeutlichen, hat das funktioniert. Und bemerkenswert ist heute, ich beobachte das mit einem großen Erstaunen, dass all die Menschen, zu denen wir bestimmt heute noch kommen und darauf zu sprechen kommen werden, die wollen alle nicht gewusst haben, was sie da gemacht haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben 50 Millionen. Bestimmt eine schöne Vorstellung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würden Sie dieses Geld jemandem geben, 90 Tage lang, ohne zu fragen, was er damit macht, nie im Leben.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so höre, dann finde ich dieses Argument, dass jemand wirklich gutgläubig gewesen sein könnte, schwierig, weil also schon bei viel kleineren Summen, finde ich, ist fast schon normal, dass man es hinterfragt, wo dieses ganze Geld herkommt. Aber lassen wir das jetzt so stehen. Es hat ja offensichtlich gewirkt, was Sie damals gemacht haben. Lass uns nochmal zurückspringen in das Jahr 2010, wo wir eben waren. Sie haben sich selbstständig gemacht. Wie genau haben Sie denn damals so Ihre Rollen gelebt?
Ja, die beiden waren ja auch weiterhin die Führungsfigur, auch in der neuen Kanzlei. Das spiegelte sich auch im Kanzleiennamen wieder. Und die haben ihre besten Leute dann versammelt um sich und sind dann mit 20 Leuten in diese eigene Kanzlei gegangen. Und dann haben die im Grunde ihr Modell weitergepflegt. Ne? Also 2010 war tatsächlich das Jahr, wo sie nochmal richtig großes Rad gedreht haben, auch 2011. Und Frey hat sich so ein bisschen emanzipiert, wie er es selbst beschreibt. Der ist dann auch in die Schweiz gegangen. Da hatten die dann auch eine Dependance. Und da hat er so ein Stück weit schon auch sein eigenes Ding gemacht und auch sein eigenes Geschäft teilweise verfolgt. Ne? Mhm. Also er hat auch Parallelgeschäfte gemacht, von denen Berger gar nichts wusste.
Mhm. Wenn du jetzt schon, das ist, finde ich, genau der interessante Punkt, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, aber auf den wir an der Stelle nochmal hinweisen sollten. Er hat Geschäft gemacht. Und das ist was Frey selber vor Gericht schon gesagt hat. Er war irgendwie mehr Investor als Anwalt, oder Sönke?
Genau, ich fand das auch einen neuralgischen Punkt in der Verhandlung. Das war Anfang September. Frey sagte, dass er damals halt sehr selbstbewusst war, hatte ein super Examen gemacht, hatte eine super Kanzlei gefunden, hatte super Mandanten gefunden. Und als Anwalt sah er sich also, wie Studenten das so lernen, als Organ der Rechtspflege. Das ist halt so ein althergebrachter Jurasatz, dass ein Anwalt nicht nur einfach die Interessen der eigenen Partei vertritt, sondern das Recht pflegt. Also dafür sorgt, dass es nach einem Streit oder während eines Streits zu der Lösung kommt, die da gesetzlich für vorgesehen ist. Aber das, was Frey und Berger gemacht haben, war halt inzwischen was völlig anderes geworden. Die haben erst in Sachen Cum-Ex beraten und geholfen, dass ihre Mandanten den Staat betrügen können, um es deutlich zu sagen. Und dann haben sie gesehen, dass man mit diesem Betrug viel mehr Geld verdienen konnte als Anwalt. Und da sind sie dann halt zu Geschäftsleuten geworden. Da haben sie sich bei den Banken dann Prozente der Beute rausgehandelt, am Ende sogar 50-50, also haben genauso viel verdient oder teils noch mehr als ihre Kunden. Und die beiden sind nicht mehr Anwälte gewesen, sondern Geschäftsleute.
Mhm. Aber man muss ja wirklich sagen, Geschäftsleute eher, wie sage ich das jetzt politisch korrekt, besonderer Art, oder Volker? Ich meine, erzähl mal die Geschichte von dem Geldumschlag.
Ja, Geschäftsleute ist tatsächlich sehr euphemistisch, glaube ich, an der Stelle. Also wenn man davon ausgeht, dass es jetzt Verbrechen waren, die da ja auch gelaufen sind. Ne, man muss jetzt alles noch abwarten, was da an diesen Strafprozessen läuft. Aber ja, diese Geschichte, die ist in der Tat sehr spannend, weil das ist wieder eine von den Geschichten, wo einem wirklich die Spucke wegbleiben kann. Also der Frey hatte einen guten Kumpel, der hat gearbeitet bei der Sarasin Bank. Ich weiß gar nicht, ob wir die Sarasin Bank schon mal erwähnt haben, aber die war auch verwickelt in diese Geschäfte. Die haben Cum-Ex-Fonds an ihre vermögende Kundschaft vertickt sozusagen. Und da gab es halt einen wichtigen Banker, den Namen können wir hier aus juristischen Gründen auch nicht nennen, der halt diese Kunden vermittelt hat. Und dieser Banker ist übrigens selbst auch angeklagt in Deutschland, hat aber die Schweizer Staatsbürgerschaft und ist hier nicht zum Prozess erschienen. Also der hat sich dann sozusagen jetzt auch in die Schweiz zurückgezogen und hat im Gegensatz zum Berger den Vorteil, dass er eben Schweizer Staatsbürger ist und deshalb nicht ausgeliefert wird. Aber dieser Mann, der hat halt auch zu Berger und Frey gesagt, ich verdiene hier viel zu wenig mit den Geschäften und ihr müsst mir einen Nachschlag zahlen. Und dann gab es halt ein Treffen in Zürich, in dem FIFA-Hotel und dann kam es zu dieser Übergabe des Bargelds, also es war in einem Umschlag verpackt und Inhalt dieses Umschlags waren 250.000 Franken.
250.000 Franken in bar und damit sind sie einfach so durch die Landschaft gelaufen, das erinnert mich fast ein bisschen an die Geschichte, als jemand Goldbarren einfach in seinen Kofferraum gelegt hat, alles ein bisschen skurril.
Ja, ich habe jetzt auch noch nie 250.000 Franken oder Euro oder sonst irgendeine andere Währung durch die Gegend getragen. Aber laut Frey war das nicht ungewöhnlich. Der Anwalt hat sie angerufen, also mehrfach hat er auch angerufen, gesagt, jetzt brauche ich wieder was. Und dann haben sie einen Geldumschlag gepackt, dann haben sie den übergeben. Und nach den Aussagen ist das wohl hauptsächlich für den Bau des neuen Hauses dieses Anwalts draufgegangen. Und gut, das ist ja jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass man, oder nicht unbekannt jedenfalls, dass man Handwerker auch in bar zahlen kann. Also da fließt dann eben Schwarzgeld. Also so wurden also diese Cum-Ex-Profite aus der deutschen Steuerkasse geholt und weiterverwendet. Aber die Steuer durfte halt da auch nicht dazwischen kommen. Und deshalb lief dafür auch vieles bar, auch in diesen Geldmengen.
An der Stelle müssen wir nochmal einmal ganz klar sagen, Berger hat vor ein paar Wochen vor Gericht gesagt, er hat damals fest daran geglaubt, dass Cum-Ex legal gewesen sei. So. Jetzt muss man sagen, also Geschäfte, die mit Bargeld in DIN A4 Umschlägen abgewickelt werden, um damit Handwerker zu bezahlen, das ist jetzt irgendwie zum Thema Unrechtsbewusstsein, dass das legal war. Das kann ich, also dass er geglaubt hat, dass das legal war. Das kann man sich, sagen wir mal, aus heutiger Perspektive einfach wirklich schwierig nur vorstellen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ne? Es gibt ja viele Verhaltensweisen, sag ich mal, von Berger, die schon erkennen lassen, dass er damals geahnt hat, dass nicht alles koscher war. Ne? Auch wenn er lange behauptet hat, dass alles in Ordnung war und dass man Cum-Ex-Geschäfte im Nachhinein kriminalisiert hätte. Aber ja, wenn man sich das anschaut, wie er sich verhalten hat, dann kann man dem eigentlich nicht folgen. Ne?
Und der Frey hat also tatsächlich erzählt, dass das eigentlich immer im Hinterkopf schwebte, bei Dr. Berger und ihm und bei den anderen Anwälten auch. Was ist, wenn die Betriebsprüfung kommt? Was können die finden? Was können die ausmachen? Was müssen wir tun, damit wir keine Probleme bekommen? Und das führte dann aber nicht dazu, dass sagen, Sachen nur getan werden, mit denen man keine Probleme bekommt, sondern die Sachen, die kriminellen Sachen, sage ich jetzt mal, wobei es noch kein Urteil gibt, da hat Volker natürlich recht. Aber von diesen Geschäften wurde kein Abstand genommen, sondern es wurde nach Wegen gesucht, wie man sie machen konnte, obwohl sie nicht richtig waren. Und es ging also ständig auch um Vertuschung.
Und wie gesagt, wir reden hier über Unrechtsbewusstsein. Da würde ich jetzt zumindest mal ein Fragezeichen dran machen. Lass uns darüber reden, wann es sich geändert hat, weil es lief ja wirklich jahrelang so weiter. Und dann gab es aber einen ja fast schon berühmten Tag im November 2012. Da wurde dann nämlich tatsächlich die Kanzlei der beiden in Frankfurt durchsucht, Volker.
Ja, genau. Also im November 2012 kam es zum großen Knall. Also die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hatte da Ermittlungen aufgenommen in diesem Fall Roth, über den wir auch gesprochen haben. Da ist die Hypo Vereinsbank in München durchsucht worden. Da ist die Kanzlei von Berger und Frey durchsucht worden. Da sind auch Privaträume von Berger durchsucht worden. Und das war natürlich ein Einschnitt, weil bis dahin liefen ja die Geschäfte sehr gut und plötzlich war die Polizei im Haus. Das war dramatisch. Und für eine Kanzlei, das hat Frey später auch erzählt, ist das quasi so eine Art Todesurteil. Weil wenn das rauskommt, dann ist die Reputation natürlich im Eimer und Vertrauen ist für Rechtsanwälte natürlich ein ganz wichtiges Gut. Und wenn der Mandant fürchten muss, dass seine Anwälte durchsucht werden, dann wird er natürlich Reißaus nehmen. Und so ist es dann auch gekommen. Ne? Also die haben dann nicht mehr lange zusammen ausgehalten und Berger ist ja dann auch nie wieder zurückgekommen. Der hat sich dann sozusagen Stantepedes abgesetzt in die Schweiz.
Wie? Berger ist nie, ach ja, du hast es gerade schon gesagt, er ist in die Schweiz gegangen, aber wie, er ist nie wieder zurückgekommen? Wo war er denn eigentlich zu dem Zeitpunkt?
Auf der Autobahn, soweit wir wissen. Ja, der war auf dem Weg zum Mandanten. Und hat dann einen Anruf bekommen, was auch eigentlich merkwürdig ist, weil grundsätzlich gilt, wenn deine Kanzlei oder dein Haus durchsucht wird, dann darfst du nicht mehr telefonieren. Aber irgendwie haben es die Kollegen oder Sekretärin von Berger dann doch geschafft, ihn anzurufen. Und der Frey hat also erzählt, dass er von bis zu diesem Tage von dem Herrn Dr. Berger, wie er ihn immer genannt hat, eine sehr hohe Meinung von seinem Ziehvater hatte. Er war halt sein Mentor, hat ihn immer als jemanden verstanden, der dem Diskurs offen stand, auch wenn er halt eine sehr herrische Meinung oder Natur hatte, hatte aber trotzdem ein offenes Ohr für andere. Und bei aller Härte, die Berger halt im Job gezeigt hätte, sei er trotzdem Mensch gewesen, der diejenigen schützte, die schwächer waren als er. Und diese Menschen auch pflegte. Daher auch der große Schock an diesem Tag. Also das wörtlich sagte Frey, er ist aufgestanden und nicht mehr in die Kanzlei zurückgekommen. Das ist natürlich auch jetzt sinnbildlich, weil
du hast Berger, es gerade schon gesagt, ja, Berger war gar nicht in der Kanzlei an dem Tag.
Nicht, genau. Aber er meinte halt, dass er nicht mehr zurückgekommen ist und das ist auch bewiesen. Berger war halt weg. Und er hat ihn also selbst gesprochen auch während dieser Durchsuchung und hat dann gesagt, Herr Dr. Berger, was sollen wir denn jetzt machen? Aber Berger hat gar nicht geantwortet, sondern ist einfach direkt durchgefahren in die Schweiz. Und Frey war allein. Und dann haben ihn seinerseits alle gefragt, Benjamin, was machen wir denn jetzt?
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass dieser Moment, in dem er auf einmal alleine da stand, vielleicht der Moment war, der ihn dazu gebracht hat, dass er jetzt eben nicht mit auf der Anklagebank sitzt, sondern Kronzeuge ist. Weil das ist ja wirklich eine schwierige Frage.
Ja. Das stimmt, es war sicher der sozusagen initial, aber noch nicht. Also es dauert noch eine ganze Weile, bis der Frey sich dann erschließt, gegen den Berger zu arbeiten und nur noch für sich selbst. Seine erste Reaktion, hat er gesagt, war auch okay, dann mache ich das halt genau wie Dr. Berger, dann haue ich jetzt ab. Aber dann hätte er sich doch besonnen und gemeint, hey, du hast hier eine Verantwortung für diese Leute. Das war ja seine Kanzlei. Die hast du mitgenommen aus der anderen Kanzlei vorher. Die anderen hast du selbst eingestellt und um die Leute müsst du dich jetzt auch kümmern. Und dann hat er sich auch gekümmert und versucht, denen eine Weiterbeschäftigung oder eine anderweitige Beschäftigung zu ermöglichen. Die eigene Kanzlei, das hatte Volker ja gesagt, wenn deine Kanzlei durchsucht wird, ist es eigentlich so, das ist dann vorbei. Mhm. Dann wollen die Mandanten auch nichts mehr mit dir zu tun haben, wenn du die Steuerfahndung im Haus hast. Und so ging es also darum, Alternativen zu finden.
Alternativen, du hast es gerade schon gesagt, seine Alternative war eben noch nicht sofort zu sagen, ich pack aus. Jetzt vor Gericht, muss man sagen, ist er natürlich weitestgehend geständig. 2012 hat er sich aber eben anders entschieden, Volker.
Ja, 2012, ne, das ist jetzt 10 Jahre her und das war ja nur zu einem Zeitpunkt, wo die eigentlich bis zuletzt diese Geschäfte gemacht haben und auch vielleicht davon überzeugt waren, damit durchzukommen irgendwie, ne, auch wenn natürlich immer dieses Störgefühl schon vorhanden war. Aber ja, die hatten natürlich alle irgendwelche Kosten, laufende, die Familie, Kinder, Tilgung für schöne Häuser, das waren Verpflichtungen, denen konnte man sich auch nicht so einfach entziehen. Und vielleicht hat man sich damals halt auch noch vorgemacht, dass man sich irgendwie aus dieser Affäre rausziehen kann. Die haben dann alle versucht, ihre Haut erstmal zu retten und ihren Job auch zu retten. Die waren alles gut verdienende Anwälte und konnten sich natürlich jetzt nicht vorstellen, von einem auf den anderen Tag auf der Straße zu stehen oder einen anderen Job zu machen. Die haben dann versucht, bei anderen Kanzleien unterzukommen und das ist ihnen erstaunlicherweise auch recht gut gelungen. Also da gibt's am Anfang die Bemühung, bei einer anderen US-Kanzlei unterzukommen, DLA Piper. Da hat der Freie auch noch die Gespräche geführt. Das ist aber dann gescheitert, weil, ja, wissen wir natürlich nicht genau, ne? Jedenfalls sind dann nur wenige Anwälte rübergegangen zu DLA Piper. Einer davon ist allerdings auch sozusagen in Führungsposition bei DLA Piper aufgestiegen und der hatte dann da sein neues Zuhause gefunden. Mhm.
Hatte der denn sein altes Zuhause nicht auch in Cum-Ex? Oder ich meine,
ja,
könnte
doch,
man heute
also
mal fragen.
Er ist auch selbst beschuldigt. Das ist auch durchaus ein Thema. Ne? Dieses alte Berger-Team, die sind natürlich nicht alle unbefleckt. Ne? Genauso wenig wie Freie unbefleckt sind, sind auch viele andere Anwälte beteiligt gewesen. Und da gibt es auch Ermittlungen, die da laufen. Aber ungeachtet dessen sind halt manche Anwälte aufgenommen worden von eben DLA Piper oder auch von einer anderen Kanzlei. Also der Frey hat dann angeheuert, auch mit einem größeren Team bei Heuking, Kühn, Lühr, Wojtek und da hat er auch ein paar Jahre gearbeitet.
Aber ist ja ganz spannend. Also die neue Anwaltskanzlei, die wusste ja auch tatsächlich wahrscheinlich von dem, was passiert war. Wie sind die denn eigentlich damit umgegangen, dass die Anwälte aus der alten Kanzlei von Berger und Frey jetzt bei ihnen gearbeitet haben?
Erstaunlicherweise sehr offensiv. Ne? Also die haben ihre Zugänge als Zuwachs an Schlagkraft verkauft. Wir haben zum Beispiel diese Pressemitteilung, die Heuking damals rausgegeben hat, die haben wir mal mitgebracht und vielleicht lesen wir die einfach mal vor.
Insgesamt werden 8 Anwälte zu Heuking, Kühn, Lühr, Wojtek wechseln. Die 4 Partner bringen neben dem Salaried Partner 3 Associates mit. Der Seniorpartner der Kanzlei Berger und Kollegen, Dr. Hanno Berger, wird nicht mit zu Heuking, Kühn, Lühr, Wojtek wechseln. Er begleitet den Wechsel des Teams äußerst wohlwollend und nimmt sich eine Auszeit von der aktiven Anwaltstätigkeit.
Ja, die Auszeit wurde ja dann offenbar etwas länger. Was war denn jetzt genau mit Frey an der Stelle, Sönke?
Der fing bei Heuking in Zürich an, allerdings hielt das nicht lang. Die Staatsanwaltschaft wühlte sich halt durch die beschlagnahmten Akten und merkte natürlich schnell, welche Bedeutung der Frey in Cum-Ex und im Cum-Ex-Skandal hatte. 2014 kam sie deshalb auch direkt zu ihm. Sein Büro in Zürich wurde durchsucht und außerdem auch noch das in Frankfurt.
Frey hat diesen Tag auch einmal sehr genau beschrieben und das war für ihn, ja, glaube ich, sehr einschneidend und deshalb lohnt es sich vielleicht an der Stelle nochmal reinzuhören, was er da gesagt hat.
Und dann kam der ominöse Tag. Ich war gerade in der Dusche. Und dann klingelte es. Ungewöhnlich früh. Sie machen die Tür auf. Und dann haben sie eine Hundemarke vor den Augen. Und da steht Kriminalpolizei drauf. Und im nächsten Augenblick marschieren 8 Polizisten in ihr Haus. Sie dürfen sich nicht mehr bewegen. Sie dürfen nicht telefonieren. Und die 8 Polizisten durchsuchen alles, was da ist. Ihr Schreibtisch, ihre Tasche, aber auch ihren Kleiderschrank. Das dauert ungefähr 3-4 Stunden. Und wenn das vorbei ist, geht das in der Kanzlei, im Büro weiter.
Ja, und sowas schafft natürlich Unruhe in einer Kanzlei. Das haben wir ja eben schon gehört, ne? Bei der Kanzlei von Berger und Frey. Und jetzt bei Heuking ging es halt weiter. Und da war natürlich auch die Geschäftsführung von Heuking in heller Aufruhr und hat dann gefragt, was ist denn hier überhaupt los? Was geht hier ab? Was haben sie ausgefressen? Ne? Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau, was die Führungsmannschaft von Heuking Frey gefragt hatte, als sie ihn angeheuert haben. Da hätten sie im Grunde ja das alles auch schon erfahren können. Aber das war natürlich jetzt nochmal eine dramatische Zuspitzung der Situation. Ne? So eine Kanzleidurchsuchung ist halt wirklich, ja, verheerend.
Aber du hast ihn natürlich auch mal gefragt, nicht nur die Anwälte von Heuking, sondern du hast ihn auch, ich sage jetzt mal, kritisch befragt. Was genau hat er denn erzählt?
Ja, ich habe ihn in Düsseldorf mal getroffen dann auch. Und in dieser Phase war er aber immer noch auf dem Trip, sich zu verteidigen. Und er hat natürlich auch um seinen Job gekämpft, um seine Existenz gekämpft. Das war für ihn halt eine dramatische Situation. Und ja, er hat immer noch versucht, sich da rauszuwinden. Und war in dem Moment damals noch auf dem Trip, dass das doch auch legale Geschäfte waren. Und er hat sich immer noch in diesem Cum-Ex-Graben verschanzt, sozusagen, ne, wenn man das jetzt bildlich mal versucht zu transportieren. Und ja, bei Heuking hat man auch lange gezögert und lange an Frey festgehalten.
Mhm. Aber im Endeffekt ist er ja dann trotzdem gegangen worden, Fragezeichen.
Ja, das war, kann man nicht ganz genau nachvollziehen, aber ich glaube, die Kanzlei hat dann schon gemerkt, dass man diesen Mann nicht mehr halten kann, weil diese Ermittlungen, das zeichnet sich ja damals schon ab, die würden noch Jahre fortdauern und der Name Heuking wäre natürlich immer in Verbindung mit Frey auch genannt worden. Deshalb hat man sich dann getrennt. Auf wessen Initiative das letztendlich zurückzuführen ist, das kann man nicht genau nachvollziehen, aber auch Frey wird gemerkt haben, dass das hier keinen Sinn mehr macht. Er hat sich dann auch selbstständig gemacht in der Schweiz, eine eigene Kanzlei gegründet und sich von Heuking verabschiedet.
Jetzt muss man sagen, also in der Situation, wo er seine eigene Kanzlei schon verloren hat, bei einer anderen Kanzlei halb gegangen wurde, halb gegangen ist vielleicht, weiß man nicht, wie du gerade gesagt hast, Volker, hört sich jetzt nicht so erfolgsversprechend für mich an, im Fadenkreuz von Anwalt, vor allen Dingen Staatsanwaltschaft, eine eigene Kanzlei zu eröffnen, Sönke.
Nee, nicht wirklich erfolgsversprechend. Und Frey hat das auch relativ freimütig erzählt. Er meinte, da können wir nicht so drum herum reden, dass es nach der ersten Durchsuchung 2012 eigentlich nur noch bergab ging für ihn. 2016 war er dann auf dem Papier selbstständig, ja, aber er hat eigentlich in Wahrheit nichts anderes mehr getan, als sich selbst verteidigt. Und auch das hat ihn völlig fertig gemacht, hat er gesagt.
Also, was muss man ja wirklich sagen? Er war bei Gericht stellenweise sehr emotional. Und es gab eine sehr emotionale Stelle in seiner Aussage. Da hat er darüber gesprochen, dass er eigentlich nicht mehr unbedingt leben wollte. Er hat davon erzählt, dass er seiner Tochter nicht mehr in die Augen sehen konnte. Und das ist ja tatsächlich diese Seite der Affäre, die man sonst so nicht in der Öffentlichkeit sieht, was so eine Ermittlung auch mit den Familien anrichtet.
Ja, durchaus. Also ist vielleicht anrichtet, da kann man sich drüber streiten, ob das das richtige Wort ist. Natürlich haben Ermittlungen auch Auswirkungen, aber sie haben natürlich auch einen Grund, die vorhergehende Straftat. Jedenfalls, ja, Frey hat ja schon eingeräumt, dass das eine Straftat ist oder war oder mehrere. Aber natürlich hat die Familie darunter zu leiden, wenn der Vater so auf diese Weise unter Druck gesetzt ist und unter Druck steht. Das war aber natürlich auch bei Hanno Berger selbst so.
Mhm, natürlich. Und das vielleicht auch als kleine Warnung an alle, die sich jetzt überlegen sollten, solche Geschäfte oder ähnliche zu machen. Ne? Die Familie bleibt da einfach nicht außen vor. Volker, was wissen wir denn eigentlich über die Familie von Hanno Berger zu dem Zeitpunkt?
Er hatte sich in die Schweiz zurückgezogen, zusammen mit seiner Frau. Sein Enkelsohn ist dann auch nachgekommen. Der hat einen Platz auf einem Edelinternat in der Schweiz wahrgenommen. Und wir wissen relativ viel, weil die Staatsanwaltschaft dann auch sein Telefon abgehört hat. Und er hat sich natürlich wahnsinnig aufgeregt in diesen Telefonaten, die er zum Beispiel mit seiner Tochter geführt hat oder auch mit seiner Vertrauten. Und der Tonfall, den er da gewählt hat, der war schon drastisch, ne? Also er hat die deutsche Justiz, Staatsanwälte, Richter als Sauhaufen, Dreckschweine bezeichnet. Er hat auch, als es nochmal zu einer Durchsuchung gekommen ist, zu einer groß angelegten Durchsuchung der Staatsanwaltschaft Köln in mehreren Ländern, da ist zum Beispiel in Luxemburg auch eine Firma unter seinem Einflussbereich durchsucht worden. Da hat er gesagt, scheiße, jetzt haben die das auch noch durchsucht. Ich habe denen immer gesagt, sie sollten das Zeug wegschaffen. Die finden da bestimmt etwas. Also solche Aussagen sind einfach jetzt dokumentiert worden durch diese Telefonüberwachung. Und die zeigen halt, wie dramatisch die Situation für Berger, aber auch für seine Familie war. Und wir haben auch Aussage von seinem Enkelsohn, der natürlich auch unter der Situation gelitten hat. Und das können wir vielleicht jetzt uns einmal anhören.
Er ist jetzt in der Schweiz in Auslieferungshaft, wo ich ihn dreimal die Woche sehen kann, nur leider hinter einer Glasscheibe. Und ich weiß noch das Letzte, was er mir gesagt hat. Die Polizei war bei uns zu Hause, mehrere Leute. Und er hatte eine Knie-OP gehabt, er hat Prothesen reingehabt, weil er nicht richtig laufen konnte. Er ist mit Krücken abgeführt worden und hat gesagt, Jonas, ich weiß nicht mehr, wann wir uns wieder normal sehen. Es wird wahrscheinlich die letzte Umarmung. Es ging mir wirklich unter die Haut. Das war dann für mich die Phase von einem halben Jahr, wo ich gedacht habe, oh fuck, jetzt ist mein Leben anders. Natürlich bricht man manchmal zusammen und sagt, ich kann nicht mehr, weil dieser ganze emotionale Druck, dass der Großvater halt im Gefängnis ist und dass ich das jetzt machen muss, was er machen musste, ist halt ein Druck, den kann man nicht beschreiben.
Jetzt muss man sagen, dass der Enkelsohn von Hanno Berger, der dieses Interview gegeben hat, was man sich auf YouTube anschauen kann, jetzt in diesem Interview nicht nur darüber gesprochen hat, dass er der Enkelsohn von Hanno Berger ist, sondern er hat auch darüber gesprochen, dass er ein reiches Kind ist. Das lässt sich leider auf diese Formel runterbrechen. Und er hat eine sehr gute Ausbildung. Also der Druck ist natürlich vor allen Dingen emotional da. Aber ich sage jetzt mal, von außen geht es ihm doch eigentlich noch gut.
Ja, natürlich geht es ihm gut. Also man könnte schon sagen, was will der eigentlich? Ne? Der lebt in einem luxuriösen Haus, der hat sich ja ein eigenes Konto, das schon extrem gut gefüllt ist. Man kann absolut sagen, dass der Junge mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde. Und in dem Interview sagst du ja, da beschreibt er das auch genauso, das Interview trägt sogar den Titel, wie ist das, Rich Kid zu sein? Ist natürlich auch ein bisschen verrückt, sich, also könnte man sagen, sich so selbst darzustellen. Aber das ist ihm ja überlassen. Aber all dem unbenommen ist, dass er einen Großvater hat, der im Gefängnis sitzt. Und wenn dieser junge Mann, 19 Jahre, seinen Großvater sehen möchte, er hat ja keinen Vater mehr, also er hat keinen Vater, der bei ihm lebt. Also wenn der junge Jonas seinen Opa sehen möchte, muss er ins Gefängnis gehen. Da werden dann zig Türen aufgeschlossen und hinter dir wieder verschlossen und so. Und diese eigene Wahrnehmung ist dann halt auch sehr geprägt vom Großvater. Jonas Berger sagte also, dass sein Opa halt unschuldig ist und teilt eigentlich die Welt in Gut und Böse, genauso wie Berger sie auch in Gut und Böse teilt und äußert sich dann auch über die Berichterstattung über seinen Großvater. Und da gibt es dann auch Gut und Böse und das können wir uns auch nochmal kurz anhören.
Er war Steuerberater und sein Job war es natürlich, reiche Leute zu beraten. Mhm. Und weil er seinen Job richtig gut gemacht hat, wird er halt jetzt verfolgt. man merkt dann halt auch bei manchen Artikeln den Hass, den Leute auf ihn haben, weil die Leute schon so ein Bild von ihm haben. Mr. Cum-Ex, dieser Steuerhinterzieher. Und das geht halt einem nahe, weil es mein Großvater ist, über den sie reden. Das geht meiner ganzen Familie auch nah. Und auch seiner Frau, meiner Großmutter. Sie, wenn ich mal teilweise nach Hause komme, weint sie zu Hause alleine und sie weiß nicht mehr, ob ihr Mann am Essenstisch jemals noch sitzen wird.
Ja, und das muss man wirklich sagen, wenn wir einen Strich drunter machen, das ist wirklich auch schwierig für die Familien und das dauert ja auch vor allen Dingen. Das ist ja nichts, was innerhalb von einem Jahr oder zwei wieder vom Tisch war, sondern bei beiden ist dieser Kampf, den sie selber beschreiben, den vor allen Dingen Frey neulich vor Gericht sehr intensiv nochmal beschrieben hat, auch schon jetzt 10 Jahre. Und Frey hat halt eben auch geschildert, wie wütend ihn das gemacht hat und welchen Hass er damals wirklich auch gegenüber Behörden empfand. Sönke, beschreibt doch nochmal diesen Krieg, den er da geführt hat.
Ja, anfangs Seite an Seite mit Berger. Die haben auch ziemlich raffiniert gearbeitet. Die hatten ja auch, haben wir schon erzählt, dass die während der Tat auch schon sich immer überlegt haben, was können wir machen, um da herauszukommen, was für Vorkehrungen müssen wir treffen. Und nach der Tat haben sie also weitere Vorkehrungen getroffen und zum Beispiel Aufsätze zu Cum-Ex sagen orchestriert. Diese Aufsätze zu Cum-Ex gab es gar nicht, als die Cum-Ex-Geschäfte liefen, aber mit einem Mal erschienen also Einschätzungen von vermeintlich unabhängigen Dritten, renommierten Professoren, Richtern. Und das hat vor allem Berger jahrelang arrangiert, dass manche solcher Ikonen der Juraszene halt Aufsätze schrieben, die ihm gefielen und die er nutzen konnte.
Ja, du hast das richtige Wort schon gesagt, vermeintlich unabhängige Dritte. Er hat also Aufsätze bestellt, um dann später darauf hinzuweisen, dass es diese Aufsätze gab. Das ist auch ein bisschen skurril. Und was hat seine Verteidigung damit jetzt gemacht? Oder sollte seine Verteidigung das jetzt nutzen?
Ja, er selbst hat das genutzt, gegenüber Medien auch. Ne? Ich weiß nicht, Sönke, du hattest ja auch immer wieder Kontakt mit ihm. Mhm. Der hat uns dann sozusagen der hat uns alles zugeschickt, was es da an Veröffentlichungen gab, ohne natürlich zu sagen, dass es teilweise von ihm selbst in Auftrag gegeben worden ist. Es waren auch tatsächlich renommierte Professoren und Anwälte, die diese Aufsätze geschrieben haben. Aber wie gesagt, eben vieles orchestriert von ihm. Und der Richter am Landgericht Bonn hat das mal ganz eindrücklich Mietschreiberei genannt. Also der sagte, das sind teilweise Aufsätze gewesen und Gutachten, die hätten sozusagen nichts mit Jura zu tun. Das wäre sozusagen eines Jurastudenten im ersten Semester unwürdig gewesen, was da zu Papier gebracht wurde. Aber es war natürlich gut bezahlt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Ja, und diese Gutachten waren dann im Kampf gegen die Staatsanwaltschaft praktisch das Florett von dem Herrn Dr. Berger. Parallel fragte er aber auch dann immer die Streitaxt aus. Also er bezeichnete halt Deutschland als Schweinestaat und die Ermittler als Schwachmaten und Idioten und Arschgeigen. Und er wollte auch alles und jeden verklagen.
Ja, Angriff. Auch das wieder ein bekannter Spruch. Angriff ist bekanntermaßen die beste Verteidigung, dachte er offenbar. Hat er denn Frey an seiner Seite gesehen?
Anfangs ja, ne? Also das hat eine Zeit lang funktioniert. Die haben ja dann eine Phalanx gebildet, so hat Berger es genannt. Und die Phalanx müsste sozusagen gegen diese Staatsanwälte zum Beispiel vorgehen, ne, die am Anfang ihrer kriminellen Karriere stand. Also der meinte damit die Anne Brohilker, ne, das ist sozusagen die Hauptstrafverfolgerin in diesem Cum-Ex-Skandal. Und da wollten die halt mit aller Härte vorgehen und da war Frey tatsächlich noch mit Berger im Bunde.
Zu Anne Brohecker gibt es natürlich auch noch eine Extra-Folge. Also wenn Sie sich dafür noch mal genau interessieren, wer das war, hören Sie sich die gerne an. Lass uns mal auf den Bruch der Phalanx zu sprechen kommen. Und zwar gibt es da diese Szene am Flughafen, Volker.
Ja, das war im Jahr 2016. Da sind nochmal alle zusammengetrommelt worden von Berger. Und die haben sich da zusammengesetzt. Und Berger hat dann das Wort geführt und hat versucht sozusagen die Truppen zusammenzuhalten und hat dann davon gesprochen, man müsse jetzt das scharfe Schwert des Rechtsstaats führen gegen die Staatsanwaltschaft oder gegen die Behörden, die da ermitteln. Und dann ist halt der Anwalt von Frey aufgestanden oder hat auf den Tisch gehauen und hat gesagt, Berger, wir machen das anders. Wir machen das genau anders, als Sie es jetzt sagen. Und das war sozusagen der Bruch der Phalanx.
Okay, also Frey bzw. Anwälte sind dann aufgesprungen oder sind aufgestanden und weggefahren. Oder wie ging es dann weiter?
Ja, vielleicht nicht sofort, aber nach der Aussage von dem Anwalt, von dem Frey, war klar, dass das eigentlich keinen Sinn mehr hatte, so jedenfalls in dieser Konstellation zusammenzusitzen. So, wir sind jetzt 2016, da kannten Frey und Berger sich halt auch schon seit 15 Jahren und hatten unzählige Stunden miteinander verbracht, viel mehr Zeit wahrscheinlich, als sie mit ihren Familien verbracht haben, weil die ja beide wie wahnsinnig gearbeitet haben, haben auch zusammen mehr als 100 Millionen Euro verdient. Und aus Sicht von Berger und auch aus Sicht von Frey hatte Berger seinem Ziehsohn diese einmalige Chance eröffnet, in dieser Anwaltswelt halt richtig aufzusteigen. Und jetzt kam das. Ne? Jetzt sagt er, wir machen das nicht so, wie Sie möchten, Herr Berger, wir machen das anders. Und Berger hat uns dann auch mal gesagt, was dieser Herr, damit meinte er den Frey, hier abzieht, ist ungeheuerlich.
Ja, wenn man das in Worte fassen kann, dann ist dieser Herr wahrscheinlich auch das genaue Gegenteil von Herrn Dr. Berger, also die wörtliche emotionale Distanzierung, die dann da eben stattfand. Frey hat vor Gericht auch gesagt, er sei aus Sicht von Berger und anderen in der Cum-Ex-Szene zu so einer Art Geisterfahrer geworden oder ja. Das ist ein anderes Bild. Brutus ist noch so ein Bild.
Ja, natürlich. Also wir müssen uns ja immer wieder erinnern, wie schlau sich diese Szene und Berger, Frey und auch viele andere da in diesem Kreis hielten. Ne? Die haben gedacht halt, wir sind so genial, wir sind so schlau, wir nehmen den Staat aus und der kann da gar nichts gegen machen. 2016 dachten auch viele sicher noch, dass die Ermittler niemals rausfinden würden, was da eigentlich gespielt wurde bei Cum-Ex, weil es ja so kompliziert war, weil sie es ja so kompliziert gebaut hatten, so undurchschaubar und ohne einen Insider würde das auch niemals jemand von außen durchschauen. Ja, und nun war halt Frey der Insider, der sagte, ich spreche jetzt mit der Staatsanwaltschaft. Und damit waren die halt alle im Feuer und in Gefahr.
Frey hat dann wirklich viel Zeit investiert, auch das hat er erzählt, beziehungsweise erzählte immer wieder, um seine neue Rolle zu finden, hätte ich fast gesagt, als Kronzeuge.
Ja, genau. Also er hat seit Ende 2016 unzählige Male ausgesagt bei der Staatsanwaltschaft in Köln oder beim Landeskriminalamt in Düsseldorf. Die haben den Fall ja zusammen aufgearbeitet. Und das war halt nach diesem Treffen in Zürich, wo er sich mit dem Anwälten beraten hat. Und die haben ihm dann erklärt, so wie Berger es macht, wird das zu nichts führen. Berger fährt mit vollem Tempo sozusagen in eine Sackgasse. Und wir müssen es anders machen. Wir müssen jetzt der Staatsanwaltschaft helfen, diesen Fall aufzuklären. Und deshalb musst du, Frey, bereit sein, jetzt Aussagen zu machen. Ne? Du packst jetzt aus. Und dann sind sie halt zusammen mit ihrem Mandanten nach Düsseldorf oder Köln gefahren und haben dann unzählige Male ausgesagt. Ne? Er wohnte ja auch in der Schweiz, hat dann auch ein gewisses Risiko auf sich genommen. Aber seine Anwälte haben ihm dazu geraten und es war auch ein langer Prozess, das hat er auch gesagt. Es war nicht am Anfang so, dass er komplett die Hose bis auf die Knöchel runtergelassen hat, so wie er es beschrieben hat, sondern erstmal nur bis zu den Kniekehlen und dann hat es halt gedauert, bis die Hose immer weiter runterging. Mhm. Aber dazu können wir uns auch nochmal was anhören.
Mhm, machen wir.
Und dann kam der 4. November 2016. Das war der erste Tag meiner Vernehmung. Ein Montag, wenn ich das richtig erinnere, war der Tag der größten Angst in meinem Leben. Wenn Sie da hinfahren und Sie müssen Ihre Zahnbürste mitnehmen und sich zu Hause verabschieden, Sie haben keine Garantie, ob Sie nicht da übernachten müssen. Dann wissen Sie, was die Stunde geschlagen hat.
Ja, ich meine, gut. Also er hat ja auch offensichtlich Grund gehabt, sich da Gedanken zu machen. Ganz kurze Frage. Die Anwälte, die ihn damals beraten haben, sind das eigentlich immer noch die gleichen Anwälte, die er heute hat? Berger hat ja durchaus mal durchgetauscht zwischendurch.
Ja, das sind dieselben. Also am Anfang hatte Frey andere, die ihm gesagt haben, wir machen das mit dem Berger zusammen und Phalanx und kriminelle Staatsanwaltschaft und so weiter. Und dann hat er Zweifel bekommen, dann hat er sich mit anderen Anwälten beraten. Und die, die er dann da 2015, glaube ich, so ungefähr gefunden hat, das sind diejenigen, die ihm auch heute weiter zur Seite stehen, ja.
Mhm. In diesem Verhandlungsraum, in dem er dann damals war, hat er dann, ja, man kann sagen, praktisch 14 Monate zugebracht. Wie war das für ihn? Wie beschreibt er das?
Frey sagt das oder bezeichnet das als Katharsis, also als Reinigungsprozess, ne? Dazu gehört natürlich, dass er sich schmutzig gefühlt hat. Er hat sich geschämt. Er hat auch gesagt, dass er nur noch mit Alkohol einschlafen konnte, dass er das alles erstmal verarbeiten hätte müssen und dass das ein langer, langer Prozess gewesen sei.
Auch im Vernehmungsraum hatte ich viele Stunden, wo ich lernen musste. Ich musste über mich selber viel lernen, musste über meine Einstellung zum Fall viel lernen, auch lernen, dass ich was falsch gemacht hatte. Akzeptieren, dass ich was falsch gemacht hatte. Und das hat viele Monate gedauert, bis ich die richtige Einstellung gefunden hatte. Der Vernehmungsraum als solcher, wenn ich den kurz beschreiben darf, damit Sie auch ein bisschen meine Angst an diesem ersten Tag nachspüren können, ist ungefähr 8 Quadratmeter groß, hat milchige Fenster, Sie können nicht rausschauen, Gitter sind vor diesem Fenster. Und in der Mitte dieses Raumes steht ein großer Tisch. Und um diesen Tisch herum waren an dem ersten Vernehmungstag, an dem 4. November 2016, 5 Ermittler gruppiert, 3 Staatsanwälte, 2 Kriminalhauptkommissare, die sich seit Monaten, wenn nicht gar Jahren schon mit diesem Fall quälen mussten und auch nichts mehr anderes machen konnten, weil der so groß war. Eine Protokollführerin, 2 Anwälte und meine Wenigkeit. Da wird die Luft schon eng, bei 8 Quadratmetern. Wenn ich an den Tag zurückdenke, war das relativ klar, dass ich unter 7 Jahren Haft da nicht rausgehen werde. Das ist eine Menge.
Das würde ich so unterschreiben. Das ist eine Menge. 7 Jahre im besten Fall ist wirklich auch nicht wenig. Volker, oder? Ich meine, Frey hat 1000 Stunden lang ausgesagt. Wie sieht das denn eigentlich bei Hanno Berger aus?
Schlechter, viel schlechter. Also das kann man jedenfalls jetzt schon prognostizieren, auch wenn die Urteile ja noch nicht gesprochen sind. Aber wir erleben ja einen Berger, der ganz anders tickt nach wie vor als Herr Frey. Frey hat einiges dazu beigetragen, diesen Cum-Ex-Skandal aufzuklären oder ja auch Hinweise gegeben, wer noch beteiligt war, welche Banken beteiligt waren. Er hat andere Beschuldigte dazu gebracht, dass sie auch aussagen. Also er hat Aufklärungsbeiträge geleistet, die Berger nicht geleistet hat. Und er hat sich bereit erklärt, den Schaden, den er verursacht hat, oder beziehungsweise die Profite, die er mit Cum-Ex erzielt hat, wieder zurückzuzahlen. Teilweise ist das erfolgt, teilweise muss das noch erfolgen. Es sind bis jetzt Versprechungen, die er noch einlösen muss, aber zumindest hat er diese Versprechungen abgegeben. Und bei Berger sieht es ganz anders aus. Ne? Also der Vorsitzende Richter am Landgericht Bonn sagt immer, Herr Berger, es ist klar, diese Geschäfte waren illegal, sie waren strafbar, zahlen Sie den Kram zurück. Und Berger sagt daraufhin immer, ich habe kein Geld mehr und deshalb kann ich auch nichts zurückzahlen. Das ist natürlich wahrscheinlich, also höchstens die halbe Wahrheit. Wahrscheinlich hat er das Geld irgendwo verteilt. Manches ist vielleicht auch versickert und manches hat er vielleicht schlecht investiert, das weiß man nicht ganz genau. Aber wenn er gar nichts zurückzahlen will, hat er natürlich ein Problem, weil das verlangt der Richter. Der Richter verlangt, dass der Schaden wieder gut gemacht wird. Und auf der Seite hat Berger natürlich relativ wenig zu bieten und deshalb gibt es im Grunde auch keine Möglichkeit, ihm Strafmilderung zuzugestehen. Und deshalb wird Berger wahrscheinlich bei einer zweistelligen Jahreszahl landen, ne? Bei 10 Jahren plus. Und das sind ja nicht nur die einzigen Strafprozesse, die jetzt laufen, sondern er hat noch weitere Ermittlungsverfahren am Hals, sodass da noch einiges auf ihn zukommen könnte.
Ja, also sagen wir, wenn es ungefähr doppelt so lang wäre wie frei, wären es 14 Jahre, denke, ist das realistisch?
Ja, also laut Anklageschrift sind 15 Jahre sogar möglich. Und das sagt ja Volker gerade, es ist nur dieser eine Fall. Also nochmals vielleicht, woher kommen jetzt 15 Jahre? Wir müssen ja uns ja vor Augen führen, es geht um Steuerhinterziehung, um schwere Steuerhinterziehung, aber die beginnt nicht bei 1 Million oder 2 Millionen, sondern schwere Steuerhinterziehung beginnt halt bei 50.000. Und Berger hat allein in einem Fall 13 Millionen Steuern hinterzogen, laut Staatsanwaltschaft. Das ist seine Tatbeute, 13 Millionen. Die Höhe der Steuerhinterziehung insgesamt in diesem einen Fall ist 278 Millionen Euro. Ne? Also nochmal das was 20-fache. Und wenn es ab 1 Million Euro keine Bewährungsstrafe geben soll, ne, das schlägt der Bundesgerichtshof jedenfalls vor, hier geht es um das 300-fache. Und deshalb kommen auch diese Strafmaße zustande.
Gibt es denn für ihn eigentlich überhaupt eine Chance, da irgendwie glimpflich rauszukommen? Was sagen seine Anwälte, Volker? Ich meine, der Anwalt Herr Bayer, den wir ja zwischendurch mal gesprochen haben, der geht ja immer noch davon aus, dass er eigentlich ganz gut durchkäme.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen Zweckoptimismus, ne? Also er sagt ja auch, dass sein Mandant ein Geständnis abgelegt hat. Ab 2009 habe er mit bedingtem Vorsatz gehandelt. Das ist seine Interpretation. Wenn man Berger vor Gericht erlebt, dann kann man eigentlich gar nicht von einem Geständnis reden. Abgesehen davon gab es natürlich auch vorher schon, also in den Jahren davor, diese Taten. Und insgesamt ist Berger ja immer noch vor Gericht so drauf, dass er seine Taten verteidigt. Und er zitiert dann wieder irgendwelche Paragraphen und Richtlinien und Gutachten. Und also ihm fehlt eigentlich immer noch dieses Schuldeingeständnis. Ne? Also deswegen, er hat ja auch versucht, das Gericht nochmal anzugreifen, dass die Verteidiger versuchen, ihn sozusagen im Zaum zu halten. Ne? Sonst würde er wahrscheinlich noch ganz anders agieren. Aber es wird wahnsinnig schwer, mit dieser Strategie aus der Nummer rauszukommen. Und deshalb wird das wahrscheinlich nahe in Richtung Höchststrafe gehen.
Ja, und die Anwälte, das muss man ja sagen, die haben zwischendurch auch, ich hatte es eben schon anklingen lassen, die haben ja auch zwischendurch immer mal wieder aufgegeben. Und die jetzigen, muss ich sagen, auch an der Stelle, Herr Dr. Bayer scheint es auf jeden Fall durchziehen zu wollen. Und deswegen werden wir ihn bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch nochmal sehen. Lass uns nochmal auf dieses Thema, ich hatte es eben schon beschrieben, er sagt, er hat kein Geld. Aber irgendwo muss Geld sein. Also er hat natürlich in Immobilien investiert, er hat sein eigenes Haus gekauft, darüber hatten wir schon mal gesprochen, die heute weniger wert sind als das, was er reingesteckt hat. Da geht es um große Landmaschinen, die er gekauft hat und so weiter. Ich würde aber nochmal gerne diese Geschichte mit dem Goldschatz erzählen, Sönke. Weil da muss man ja wirklich sagen, da hat man das Gefühl, man sitzt im Kino.
Ja, das war sehr unterhaltsam. Der Freie beschrieb also in seiner Zeugenaussage, dass Berger in seinem Elternhaus tatsächlich mehrere hundert Goldbarren gehortet haben soll. Berger bestreitet das. Frey beschreibt dann aber im Zeugenstand, welcher Ärger entstand, als das Gold in die Schweiz gebracht werden sollte. Da hätte es dann erstmal eine Diskussion darüber gegeben, ob die Einfuhr von Gold in die Schweiz eigentlich umsatzsteuerpflichtig sei. Da haben wir wieder, Steuern will halt niemand von denen jemals zahlen, egal ob bei der Tat selbst oder beim Verstecken der Beute anschließend. Das mussten sie also erstmal klären. Und dann gab es da auch noch ein ganz handfestes Problem, dass der Hausmeister in Elm, also da, wo der Berger sein Elternhaus hatte, der sollte das Gold also mit einem Auto über die Grenze schaffen. Und bei der Beladung von 350 Goldbarren sei halt dieses Auto fast zusammengebrochen.
Jetzt muss man aber ja sagen, dieses Auto ist zusammengebrochen, übrigens über eine steuerfinanzierte Straße gefahren wahrscheinlich, Richtung Schweiz zumindest, bevor es dann auf eine Mautstraße abgebogen ist. Aber was es zumindest war, dieses Auto, wahrscheinlich sauber, weil es gab nämlich noch diese Geschichte mit der Waschanlage, Volker.
Ja, der Berger hat sich so ein paar Spielzeuge gegönnt, also jemand hat mir auch mal erzählt, der hat einen riesigen Trecker gefahren. Er hatte ja so einen Holzhof und dieser Trecker, das war der zweitgrößte Trecker, der überhaupt in Hessen zugelassen war. Ne? Also das war so eine Geschichte, das mit der Waschanlage, was du gerade ansprichst. Berger hatte halt keine Lust, sich sozusagen mit dem gemeinen Volk in die Reihe einzugliedern und dann in die normale Waschstraße zu fahren. Er hatte auch ein paar Autos Und da hat er sich halt eine eigene Waschstraße gegönnt. Und jeder, der dann zu Besuch kam, der durfte dann auch durch diese Waschanlage fahren. Und das hat natürlich sehr viel Geld gekostet, aber das war es ihm wert. Das war halt eines seiner Spielzeuge.
Ja, also es gibt diverse solche Anekdoten. Und auch wenn es Anekdoten sind, die haben natürlich eine Bedeutung. Ne? Der Berger will dem Gericht praktisch glauben machen, dass er sein Vermögen versenkt hat. Ne? Hat sein Elternhaus ausgebaut, hat immer mehr Land drumherum gebaut, hat den Holzhof auf dem Gelände ausgebaut, die Großfahrzeuge angeschafft, die Volker gerade erwähnte, die dann eigentlich nur rumstanden, weil Berger ja die ganze Zeit in seiner Kanzlei war. Und allein auf diesem Gelände, also auf dem elterlichen Gelände, sollen 20 Millionen verpufft sein. In der Schweiz kaufte Berger ein Haus, dann ließ er das Haus abreißen, baute ein neues hin. Und heute sagt sein Anwalt tatsächlich im Gericht, Herr Richter, dieses Haus, das ist schwer verkäuflich.
Ich erinnere mich auch noch gerne an die Anekdote, dass das in diesem Haus, in seinem Elternhaus, es einen Spa-Bereich gibt, der den andere Hotels gerne hätten. So groß und so schön soll der sein. Nun ja, aber hilft Berger das denn eigentlich vor Gericht? Also diese Argumentation, dass er dieses ganze Geld unglücklich ausgegeben hat?
Nein, eindeutig nicht. Der Richter hat das ja jetzt schon ganz klar und auch mehrfach gesagt, dass die Zahlung eben ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, um Bergers Strafe zu mildern. Also wenn er versuchen sollte, dann eine Strafmilderung herbeizuführen, dann muss er zurückzahlen. Die Strafe beträgt maximal 15 Jahre und wenn er da runterkommen will, dann muss er den Schaden, den er angerichtet hat, wieder gut machen.
Ja, wenn die Strafe maximal 15 Jahre betrifft und Berger im November, glaube ich, 72 Jahre alt ist, dann ist das natürlich für ihn, kann man sagen, ein eher dunkler Lebensabend. Wer weiß, vielleicht verkauft er ja dann doch noch den ein oder anderen Trecker oder was auch immer er vielleicht noch hat. Schauen wir mal. Wir sind am Ende dieser Folge. Danke euch, Sönke und Volker. Wir haben, glaube ich, nun fast alles zur Geschichte von Hanno Berger und seinem Ziehsohn gehört. Also, wir haben gesprochen über ihren Aufstieg und ihren Bruch. Aber wir bleiben natürlich dran, weil es gibt immer noch mal wieder neue Facetten zu dieser, ich würde sagen, schicksalshaften Begegnung von Hanno Berger und Benjamin Frey und natürlich auch dann der nächsten Begegnung mit Oberstaatsanwältin Anne Brohilke und eben vielen anderen Protagonisten in diesem Skandal. An der Stelle aber erstmal, wie gesagt, lieber Volker, lieber Sönke, vielen Dank.
Danke dir.
Vielen Dank.
Damit sind wir nun auch am Ende dieser Folge, die wir aufgezeichnet haben am 14.10., wie gesagt, am 24. Oktober, am Tag nach der Ersterscheinung dieses Podcasts geht es weiter vor Gericht. Wir bleiben auf jeden Fall dran, aber wir haben noch einige andere spannende Themen in den nächsten Wochen für Crime für Sie vorbereitet. Wir sind gespannt, wie die Ihnen gefallen. Wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und wir freuen uns aber natürlich auch, wenn Sie uns sagen, welche Wirtschaftskriminalgeschichte Sie eigentlich gerne mal von uns hören würden. Dann schauen wir uns das an und wir werden in den nächsten Wochen auch eine Geschichte aufgreifen, die ein Hörer uns geschickt hat. Ich verrate noch nicht genau, welche es ist, aber wir werden das dann an der Stelle auf jeden Fall mitteilen. Wenn Sie, wie gesagt, Hinweise zu Themen haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an crime@handelsblatt.com. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Produktion dieser Folge bei Christian Heinemann. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Handelsblatt-Crime-Fans, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.